Hallo und herzlich willkommen zum Cyber Wellness Podcast, Staffel Nummer 1, Humans Against Cyber, Episode Nummer 11 sind wir schon gelandet. Moin, lieber Nermin.
Servus, liebe Eva.
Nummer 11 ist da. Ja, wie ist die Lage?
Ja, manche wird sich irgendwie wundern über hier die neue Aufmachung von mir. Ich hoffe, jeder kann es schätzen. Ich nehme hier gesundheitliche Risiken auf mich auf. Nein, ich bin frisch operiert und finde so langsam gerade ein bisschen zurück ins Leben. Von daher, alles gut. Könnte besser laufen.
Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Genau. Oh Mann, ja, ist richtig doof, ne? Aber es ist voll schön, dass du dir trotzdem Zeit nimmst heute. Also vielen Dank dafür.
Herzensthemen haben immer Vorrang.
Oh, ja, heute ist wirklich ein Herzensthementag, ne? Heute haben wir uns eben gerade so beraten, worüber wir heute reden wollen und sind zu dem Schluss gekommen, wir wollen heute über Sales reden.
So, und schon schalten die Ersten ab wahrscheinlich.
Über Verkaufen, über, ja, wieso gibt es eigentlich auch gerade in unserer Cyberbranche, also so ein vernichtendes Urteil über Vertriebler. Das kann man ja mal so deutlich sagen. Wenn du durch LinkedIn scrollst, dann habe ich von so vielen Entscheidungsträgern aus unserer Branche schon gelesen, wie sie es einfach hassen, sich beschweren und schon darum betteln. Macht doch bitte es etwas interessanter und nicht so plump. Also das ist schon sehr speziell. Und wir haben überlegt, was hat denn Verkaufen eigentlich mit Cyber Wellness zu tun? Und sind zu dem Schluss gekommen, dass selbstverständlich auch Security-Themen, die nützlich sind, wir trotzdem lernen müssen, in jeder Rolle, ob privat oder im Beruf, einen Nutzen daraus formulieren zu können. Und wenn wir das gar nicht können, vielleicht gibt es ja auch gar keinen Nutzen. Ja? Und deshalb starten wir mal hier mit einer ziemlich ernüchternden Studie, die auch nochmal die Wahrnehmungen, die wir so sammeln können, gut belegt. Also McKinsey hat eine Untersuchung gemacht und da haben, halte ich fest, 85% der Führungskräfte angegeben, dass sie mit der Effizienz und dem Wert von Meetings in ihrem Unternehmen mit Verkäufern unzufrieden sind. Und warum? Weil sie das als Zeitverschwendung empfinden. Richtig traurig, weil es einfach keinen Mehrwert gibt.
Also ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert. Und zwar über die Tatsache, dass es nur 85% sind. Ich hätte gedacht, dass die Zahl viel größer ist.
Ich finde das schlimm. Also das ist traurig, ja. Das kann nicht sein. Also da machen wir den Job nicht gut, ja. Also ich bin, wie du ja weißt, ja nun eben auch mit Leib und Seele liebe ich Sales. So sehr, weil ich einfach glaube, wenn es gute Lösungen gibt, dass das auch gut ist, die nach außen zu tragen. Aber eben genauso nur dann, wenn es auch für alle Sinn macht. Ja? Und es ist erschreckend, wie wenig das offensichtlich für sich auch verinnerlichen. Ne?
Ja, also ich finde es, das mag dich verwundern, dass es aus meinem Munde kommt, ich finde es als Notwendigkeit tatsächlich. Weil letztendlich ist ja alles irgendwie Verkauf, ob man es jetzt will oder nicht. Ja. Auch durch meine Laufbahn ist ja eigentlich alles, was wir beruflich tun, ist ja in irgendeiner Art und Weise Verkauf, sei es irgendwie intern oder halt tatsächlich halt in Richtung Kunden möchte man ja irgendwas, irgendjemanden überzeugen davon oder ihm eine Hilfe anbieten für irgendwas, was er tatsächlich nicht hatte. Und ich habe, mein Spannungsfeld mit Vertrieb ist ja sehr groß und die Beziehung, die wir dann irgendwie geschaffen haben, hat ja eigentlich ja dazu geführt, dass ich mich tatsächlich auch mal auf so eine Reise angelassen habe, um tatsächlich auch mal so eine Herstellererfahrung zu machen, weil für mich eben genau aus diesen Punkten einfach immer klar war, ich möchte nicht mit Vertrieb arbeiten, weil es einfach, gut, wie der Großteil, der sagt, der irgendwie verschwendet, der irgendwie Zeit ist, ich finde es tatsächlich einfach auch noch oft respektlos, auch der Zeit gegenüber, die der jemand investiert, sich das anzuhören. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so diese, will nicht sagen Herausforderung, aber das ist, glaube ich, was wir ändern müssen, ist irgendwie respektabel mit dieser Zeit halt umgehen und das, was man halt vorhat, versuchen relativ gut und schnell zu artikulieren, damit man relativ schnell beide Seiten sehen und entscheiden können, gibt es da eine gemeinsame Basis oder ist das tatsächlich etwas, was man jetzt einfach nur, weil man generell ja eigentlich nur Nettes jetzt über sich ergehen lässt und am Ende des Tages einfach nur sich ermüdet fühlt.
Voll. Und ich glaube, dass zum Beispiel, da geht das ja schon los, ne? Ich habe so einen Erstkontakt mit einer Person und ich werde ja schnell feststellen, ob die Person sich vorher Gedanken gemacht hat. Ja, und jetzt auch, das ist privat so und auch im Beruf. Ja, also wenn ich eine gute Idee habe, wo ich glaube, dass das jemanden wirklich weiterbringen kann, sollte ich vielleicht vorher schon mal schauen und mir ein paar Informationen sammeln, ob das wirklich so ist, also meinen Gedanken selber nochmal challengen und mich einfach interessieren, ne, für mein Gegenüber und Fragen stellen, dass wir als ersten Mehrwert ja auch schon mal haben, dass wir herausfinden, ob es überhaupt einen Ansatzpunkt gibt. Und das geht nicht, wenn ich einfach nur irgendwas durchsetzen will, ohne mein Gegenüber zu verstehen, ja? Also dieses Ego-Getriebene. Und das ist meiner Meinung nach gar nicht hilfreich für ein angenehmes und auch hochwertiges Verkaufsgespräch. So, wenn wir mit unseren Kindern, wenn wir uns nicht vorher vorbereiten, in welcher Lage die sind und denen gerne eine Regel präsentieren möchten und einfach nur sagen, das ist so, weil ich bin der Bestimmer, dann geht das bis zu einem bestimmten Alter aufgrund von Abhängigkeiten. Aber ab dem Moment, wo Kinder eben auch ihre Persönlichkeit weiter herausentwickeln, ist es äußerst hilfreich, wenn ich eine Regel, wo ich glaube, dass sie wirklich gut ist für mein Kind, dass es mein Kind auch erreicht, ich mich darauf vorbereite, ja, und versuche, mein Kind zu verstehen, in welcher Lage es sich befindet. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sage immer, Kontext ist King, in egal, was man macht. Und es ist so, es ist wie, wenn man auf der Straße angesprochen wird, ob man irgendwas kaufen will, dann hat man generell ja immer erstmal die Ablehnung. Du kennst mich nicht, du weißt gar nicht, ob ich das brauche, wozu soll ich das überhaupt brauchen, und du stiehlst mir gerade sowieso die Zeit, weil ich eigentlich gerade was anderes vorhabe.
Ja.
Und gerade dieses Thema, man nennt es ja in diesem vertrieblichen die Qualifikation, sprich irgendwer den Gegenüber einzuschätzen, zu wissen, mit wem spreche ich, dadurch irgendwie zu sehen, was ist denn potenziell von seinem Interesse und wie kann ich das tatsächlich verpacken, dass ich sagen kann, ich hätte vielleicht was Interessantes und ich lasse es dir irgendwie, dass man tatsächlich auch diese Offenheit lässt, der andere entscheiden soll, ist es denn überhaupt was für mich, statt es einfach zu suggerieren, du musst es jetzt machen oder es passiert irgendwas, wenn du es nicht machst, im schlimmsten Fall. Und ich glaube, gerade in Security wird der Letzte das ja sehr oft praktiziert, dass man ja dann jemanden sagt, okay, haben wir einen Sicherheitsvorfall gehabt? Ja, ganz klar, weil sie das Produkt XY nicht hatten. Oder hätten sie das gehabt, wäre ihnen das nicht passiert. Und haben sie schon gesehen, bei ihren Nachbarn ist es passiert. Morgen passiert es bei ihnen und ich habe hier eine Lösung für sie. Das ist so, glaube ich, so dieses typische Vorgehensweise gewesen, das zu diesem Image geführt hat.
Ja, und ich habe auch gehört letztens von einem Netzwerkkontakt, der meinte so, und Eva, macht ihr bitte niemals eine Sache, da wir hatten hier es mit einem Unternehmen zu tun, das ist jetzt bei der Staatsanwaltschaft, die haben einfach ungefragt Pentest quasi bei uns, also einen Angriff auf uns durchgeführt und uns gelinde gesagt schon aggressiv mitgeteilt, also dass sie hier jetzt ein Eintrittstor gefunden haben und dass sie uns jetzt schleunigst buchen sollten, damit wir das schließen. Ja, also es wurde als Vertriebsmethode eingesetzt. Also das ist schon krass. Das hatten wir in einer unserer Folgen auch schon mal das Beispiel. Und das ist, deswegen ist es auch so wichtig, darüber mal zu sprechen, weil viel richtiger ist ja zu sagen, Mensch, das tut mir leid, dass das passiert ist und wollen wir mal schauen, wie es dazu gekommen ist und wie wir gemeinsam schaffen können, das in der Zukunft zu verhindern. Das ist ja eine ganz andere Vertrauenssituation, die du dadurch baust und dieses ehrliche Interesse solltest du ja auch haben und nicht nur dein eigenes Ziel im Kopf, ja, also, sondern es muss ja eine Partnerschaft werden, ne?
Im Idealfall sollte es eine werden. Und du hast es ja gesagt, also eigentlich ist es so dieses Vertrauen, was ich erstmal schaffen muss und aufbauen muss und auch pflegen muss halt weiterhin. Alles andere ist, wie in dem Beispiel, das du genannt hast, ist nichts anderes als räuberische Erpressung.
Ja, genau.
Und einfach sagen, okay, ich habe irgendwas gesehen, das wird dir schaden und wenn du wissen willst, was es ist und wenn du wissen willst, wie du es lösen kannst, dann musst du mich bezahlen.
Ja.
Und ich glaube, das bin jetzt kein Jurist, mache jetzt ja auch keine Einschätzung, aber nach meinem Empfinden erfüllt es garantiert irgendwelche Tatstrafbestände.
Ja, glaube ich auch. Und wenn wir das jetzt mal adaptieren, zum Beispiel auch auf Mitarbeiter in einem Unternehmen, ne? Also Stichwort Trust, Partnerschaft. Also wenn meine Security-Abteilung oder das Department sehr isoliert arbeitet, ja, und die normalen Mitarbeiter kennen die alle nicht, haben keine Ahnung, was da vor sich geht. Und dann kommt jetzt wieder irgendeine Regel rein. Dann hast du in der, ich würde sagen, in 80% der Fälle das Gefühl erzeugt, jetzt kommen hier wieder meine Arbeitsverhinderer. Ich kann mein Ziel nicht erreichen. Und was wollen die uns eigentlich noch für Steine in den Weg legen? Sind die denn besoffen? Wie oft ich sowas höre, ja? Also das ist immer wieder traurig. Aber da weißt du, da ist noch nicht, da ist kein Vertrauen erstmal. Die Beziehungsebene stimmt nicht, weil sie gar keine Beziehung haben. Weil Security isoliert für sich arbeitet und ist auch nicht verkauft, ja, an die anderen. Und die Grundlage für einen erfolgreichen Verkauf ist immer Vertrauen. Wenn das nicht da ist, es kein Relationship gibt und kein Trust, gibt es auch keine Partnerschaft. Das ist so, ja. Also es sei denn, ich bin gezwungen, aber es ist trotzdem keine Partnerschaft, sondern es ist dann etwas Obstruiertes, was selten guten Erfolg bringt, ne?
Und ich glaube, das ist ja etwas, was wir haben jetzt in allen anderen Folgen ja immer wieder gesprochen, dieses Thema mit Kultur und dass du Kultur nicht verkaufen kannst, Kultur kannst du nicht etablieren, Kultur musst du aufbauen, Kultur musst du langsam aufbauen und das geht eben auch nur mit Vertrauen. Und ich glaube, das ist so, warum auch diese ganzen, jedes Unternehmen hat irgendwelche Regelwerke, wo sie den Mitarbeitern sagen, was er eigentlich zu tun oder zu lassen hat, oft eher, was er zu lassen hat. Aber er nimmt ihn halt nicht mit auf die Reise, weder bei der Erstellung dieses Regelwerks und das ist eben genau dieser interne Verkauf. Wenn ich irgendwas vorhabe und irgendwie eine gewisse Strategie, Vision oder Taktik dahinter habe, dann muss ich das erklären, dann muss ich das intern verkaufen als etwas, als Vorteil. Ich glaube, in einer der ersten Folgen haben wir das halt irgendwie gehabt, die auf die Reise mitnehmen und sagen, okay, wenn du das machst, ist es übrigens, bleiben wir sicher, aber es hat den und den Vorteil, dass es vielleicht für dich geregelter ist, dass es für dich leichter ist, mit sowas halt dann irgendwie umzugehen oder dass du dir keine Gedanken machen musst. Irgendeine Art von persönlichen Benefit, persönlichen Vorteil, wenn ich damit irgendwie verbinden kann, dann ist es leichter adaptierbar, finde ich.
Ja, aber das ist noch nicht die vollständige Geschichte, weil der Vorteil beschreibt nur den Nutzen. Das ist, was wir beide mehrfach schon durchexerziert haben, dass Menschen viel einfacher verstehen, was sie davon haben, als wenn ich, nennen wir es Features, Vorteile, Merkmale aufzähle. Ja, also nehmen wir mal ein ganz normales Beispiel. Es kommt ein Verkäufer und möchte dir, keine Ahnung, die neueste Farbe verkaufen und sagt ihr, also im Baumarkt, ja, und sagt so, die ist umweltschonend, die hat eine besonders gute Deckkraft, die hat das und die hat das. Dann nimmst du das wahr und sagst, gut, aber die wahre, also die echte Verbindung baust du auf, wenn der zu dir sagt, und weißt du was, wenn du einmal gestrichen hast, lieber Kunde, dann hast du die nächsten 5 Jahre Ruhe, da kommt nichts durch, das hält und hält und für die Umwelt haben sie auch noch was getan und für die Nachhaltigkeit, das ist der Nutzen, ja, und damit erreichen wir dann auch die Emotion oder auch einfach den Bewusstseinsteil, der mir auch sagt, okay, das macht jetzt wirklich Sinn, ja, und das darf halt nie gelogen sein, das muss halt wahr sein, aber die wahre Kunst ist halt, die positiven oder die Vorteile dann auch zu schaffen, in einen Nutzen zu formulieren. So, und jetzt gehen wir wieder zu Security, ne? Also, ich bin Security-Mitarbeiter und jetzt soll man mir verkaufen, dass Passwortregeln und diese ganze Geschichte, wo ich darauf achten muss, bloß nie das gleiche Passwort. Da sage ich ja erstmal, wieso immer das gleiche, ist doch viel einfacher, ich kann mir da doch nicht alles merken und so weiter. So, und dann führen wir was Neues ein und dann kannst du erstmal die Vorteile aufzählen, ja, und sagen, so, dein Vorteil ist doch aber, wenn wir, wobei da gibt es wenig Vorteile, ist vielleicht kein das beste Beispiel mit dem Passwort, ja. Da bist du eigentlich gleich tatsächlich im Nutzen, ne? Dass wenn man einfach sagt, du weißt du was, möchtest du wirklich das, oder wir schützen dich, dass niemand in deinem Namen, ja, Informationen verschickt oder deine Reputation schädigt. Also es geht jetzt um dich auch, ja. Und und wir unsere Arbeitsplätze sichern, weil wenn hier einmal was schief läuft, dann kann das Schaden haben für alle. Dann sind wir in einer Nutzenformulierung, die viel einfacher ist zu verstehen als das ganze Technische drumherum. Ne? Diese Brücke schlagen, die Voice des Security Department sein. Also, dass man einfach Beziehung herstellt, indem ich so kommuniziere und damit es verkaufe. Das ist nicht anders. Ich verkaufe etwas, was ja auch Sinn hat. Und ich denke, das ist genau das Problem, wenn wir Sachen verkaufen, die gar keinen Sinn machen. Und auch das gibt es in Security. Weißt du noch, in einer
unserer Folgen?
Ja, so mit dem Drucker, weißt du noch das Beispiel? Du wirst den Nutzen nicht formulieren können. Das ist immer auch eine sehr gute Selbstüberprüfung, ja? Hat das wirklich Nutzen? Kann ich da Nutzen draus finden? Hm. Wenn es keinen gibt, dann muss ich mir vielleicht auch überlegen, ob die Maßnahme überhaupt gut ist.
Genau, aber das ist ja das, was ja klassisch in Security einfach läuft. Man hat eben seine eigene Agenda und nimmt nicht das an, wo derjenige ist oder fragt auch gar nicht, wo es ist. Es ist so wie jemand, keine Ahnung, wenn du siehst, dass jemand ein Grundstück kauft und noch gar nicht ein Haus angefangen hat zu bauen, du anfängst, einen Porsche zu verkaufen, weil du davon annimmst, dass er mal eine Garage haben wird, die groß genug ist, um, keine Ahnung, sowas irgendwie zu haben. Oder das Haus entsprechend halt wertig aussieht. Und vielleicht wäre Verkauf von Pflastersteinen für die Einfahrt vielleicht erstmal sinnvoller als das. Und das ist eben, glaube ich, nachdem dieses Spektrum an verschiedensten Lösungen, man versucht immer den nächsten Hype irgendwie zu haben und zu lösen. Und viele Unternehmen sind gar nicht in dem Reifegrad, dass sie irgendwann mal, also dass so eine Technologie seinen Nutzen hat, will ich gar nicht in Abrede stellen. Irgendwo in irgendeinem Kontext. Aber generell kann man einfach nicht sagen, okay, ich berücksichtige mal nicht, wo ihr steht, was ihr macht, aber ihr müsstet irgendwie den neuesten Scheiß haben, weil das löst irgendwie Probleme. Wahrscheinlich, es löst ein Problem, was ihr gar nicht habt. Und das ist, glaube ich, das wie Vertriebs, ich will gar nicht sagen Taktik, aber Vorgehen halt oft ist.
Ja, und dadurch endet das ja auch wirklich in Zeitverschwendung. Ne? Dann nehme ich die wertvollste Ressource meines Gesprächspartners, die Zeit, das ist die wertvollste Ressource, und gehe dahin und möchte meine Agenda aufdrücken. So. Und damit erklären sich ganz einfach die 85%. Das ist ja auch Zeitverschwendung dann, ja, weil es passt vielleicht gar nicht zu mir. Es entspricht gar nicht meinem Reifegrad, meinem Stand. Vielleicht habe ich gerade gar nicht genug Mitarbeiter und könnte sowas gar nicht umsetzen. Vielleicht muss mein Angebot ganz anders aus sein. Aber weil ich eben keine ordentliche, wir nennen das ja im Sales Discovery, also Bedarfsanalyse, kann man das, denke ich, übersetzen, macht, also dieses wirklich tiefgehende Interesse für den Kunden habe und dort auch Zeit für investiere, ist es natürlich äußerst schwierig, dann auch passende Lösungen zu gestalten. Ne? Und dann haben wir eben auch das Problem, dass im Vertrieb lange die Profile, die da auch ausgeschrieben wurden, das ist für mich auch ein Herzensthema, auch aber Leute auch anziehen, die ihre Agenda nur verfolgen. Ja, also hier hartnäckig und mit Hunter-Mentalität und hast du nicht gesehen, aber diese ganzen soften Themen, die da auch mit reingehören, werden oft gar nicht genannt. Und das finde ich schade, ne? Und das macht den Unterschied. Du brauchst natürlich den Mut, auf Menschen zuzugehen und das ist auch nicht einfach und das ist auch für eine Security-Abteilung, wenn du eher so mit deinen technischen Themen jetzt wirklich in Kommunikation mit den anderen Abteilungen zu gehen, ja, um mal zu fragen, wie ist denn dein Prozess, was brauchst du, um erfolgreich zu sein, ja, dass man hier sich wirklich gut austauscht. Das ist natürlich nicht einfach, aber meiner Meinung nach ein fehlendes Puzzlesteinchen. Stichwort Human Error, ja? Also es ist einfach der fehlende Puzzlestein, damit das endlich auch mal funktioniert. Ne? Einfach miteinander reden und die Dinge bedarfsgerecht, zielgruppenorientiert eine Lösung präsentieren, von der alle was haben.
Ja, und ich will dieses Thema mit Zeit nochmal stressen, weil oft einfach auch nur gesagt wird, okay, weil ihr wissen das, ich klaue ihm ja, wenn dann nur eine halbe Stunde, die er irgendwie investieren muss, oder eine Stunde oder wie auch immer. Aber man muss sich, glaube ich, wirklich mal einfach mal das Ganze nochmal irgendwie verinnerlichen, das ist Lebenszeit, dass ich denjenigen nehme. So, ja. Und das ist buchstäblich so. In dieser Viertelstunde, halben Stunde, Stunde hätte dieser Mensch vielleicht irgendwas ganz anderes getan, was ihm viel mehr gebracht hätte, mit, keine Ahnung, mit einem lieben Menschen telefonieren oder sich um irgendwas erkundigen oder, keine Ahnung, für sich selbst irgendwas getan. Und die nehme ich ihm einfach von seinem Arbeitstag. Und sehr, sehr egoistisch nehme ich ihm das. Und zu dem Thema, wie misst sich Vertrieb? Wie gesagt, wir haben ja, waren ja beide auch involviert in den Hiring oder in den Einstellungen von Vertriebskräften. Wenn man sich die Lebensläufe anschaut, schmeißen sie ja nur mit Zahlen rum. So von wegen, ja, ich habe einen 6-Milliarden-Deal, war irgendwie das, was ich abgeschlossen habe und habe irgendwie gewisse Technologien und Methodiken halt irgendwie genutzt. Das ist das, womit man sich misst. Und das ist, glaube ich, einfach, wenn ich das als Maßstab habe, und ich vielleicht kommt es ja daran, dass sich Vertriebsmitarbeiter immer nur monetär messen lassen, weil es oft einfach irgendwie eine monetäre Metrik gibt. Vielleicht ist es einfach die falsche.
Nee, finde ich nicht. Das ist die richtige Metrik. Es geht darum, wie komme ich zu dem Ziel. Es ist schon so, dass wenn ich ein Unternehmen betreibe, um hier auch wieder eine Lanze zu brechen, dann muss ich ja eine gewisse Planbarkeit herstellen, ja, und sagen, okay, ich brauche so und so viele neue Kunden, damit wir als Unternehmen überleben können, ja, damit meine Mitarbeiter coole Weiterbildung bekommen können, damit wir Sonderleistungen anbieten können, wie Fitnessstudio oder Sabbatical oder was auch immer. Dafür brauche ich eine gute, gesunde Kundensituation. Und die kannst du nur auch in Umsatzzahlen messen, weil wir messen ja auch, oder wir geben ja zum Beispiel einer Arbeitskraft auch einen Wert und sagen, dafür, dass du kommst, bekommst du 100.000 Euro im Jahr als Beispiel, ja? So, und das heißt, ich muss ja auf meiner, ganz analytisch betrachtet, muss ich halt eben das ja auch wieder reinspielen, damit ich ein profitables Unternehmen sein kann. Das heißt, ich finde das richtig, diese Metrik, und die muss auch dabei sein. Ich finde, was halt fehlt, ist, dass du dem Rechnung getragen hast, wie sich Vertrieb einfach auch geändert hat. Die Skills nochmal, also wieder zur Skill-Beschreibung. Es bringt mir niemand was, der sich nicht traut, auch einem Kunden wirklich bei der Entscheidungsfindung zu helfen und sozusagen auch diesen Skill mitbringt, zu sagen, so, wir machen das hier jetzt zusammen. Ich bin wirklich überzeugt, dass wir hier zusammen gute Dinge schaffen. Ja, wenn du dich nur fachlich verlierst, nur ausschließlich fachlich, und dann aber diesen letzten Schritt nicht gehen magst, muss in deinem Profil nachgehalten werden, ne? Weil bestimmte Dinge dann auch einfach zusammen passieren müssen, sofern der Kunde passend ist. Und dazu gehören halt sehr viele beraterische Skills eben auch, ja? Also, dass du die Lösung kreierst mit deinem Kunden, von der alle was haben. So, und aber messen musst du es am Ende natürlich auch an den Umsätzen. Das ist, kann doch so happy alle sein mit deinem Gespräch, wenn niemand bei dir gekauft hat, dann geht das nicht, ne? Dann lohnt sich deine ganze Stelle nicht.
Die Frage stellt sich dann bei mir, aber ich glaube, es ist wirklich auch quer durch alle Positionen, die vielleicht in dieser Branche irgendwie zu besetzen werden. Wie bewerte ich einen Kandidaten auf Papierebene, dass es sich lohnt, mit dem zu sprechen, um herauszufinden, was dahinter ist. Vielleicht ist es ja irgendjemand, der relativ neu ist, der diese ganzen Soft-Skill-Themen irgendwie hat, aber halt jetzt nicht die Möglichkeit hatte, Millionen zu verkaufen, sondern, keine Ahnung, relativ stabil seine, sag's jetzt einfach mal, 200.000 im Jahr irgendwie reingebracht hat, weil er irgendwie Mittelstandskunden oder kleinere Kunden irgendwie hatte. Aber durchaus, dass das Potenzial hatte, weil er diese Mehrwertdiskussionen oder mehrwertgetriebene Inhalte dann irgendwie hat, statt irgendwie Zahleninhalte. Wie separiere ich die? Ähnlich wie, keine Ahnung, wenn ich einen Berater einstelle, wenn im Lebenslauf steht, dass er irgendwie 25 Jahre Erfahrung hat in verschiedensten Bereichen, dann scheint er mir, auch wenn die Realität dann auch wahrscheinlich anders ist, wahrscheinlich eher als passender Kandidat. Ist es im Vertrieb dann auch so, wenn ich sehe, okay, er hat über seine letzten Positionen immer seine Millionen gemacht oder eher so, dass er, okay, ich habe hier meine 250% Wachstum jedes Jahr sichergestellt, dann ist es doch auch eher eine reine Zahlenmetrik und ich nehme nur die diese großen Zahlen haben und versuche dann irgendwie vielleicht zu verifizieren, ob die, wie sie es gemacht haben oder ob sie nur Glück hatten und diesen Deal irgendwie auf für sich schreiben, nur weil sie mal irgendwie in CC zu irgendeiner E-Mail standen, aber selber wahrscheinlich gar nicht tätig waren in dem Bereich.
Das ist ein sehr guter Punkt. Also deswegen, also du hast recht, nur auf die Zahl geht eben nicht. Ne? Also die Zahl ist ein erster guter Auswahl oder ist eine gute Indikation für die Vorauswahl, ja, zu sagen, okay, hier ist auch jemand, der schon Erfolge hatte. Aber dann bin ich der Meinung, ist halt unser Job, hier bei Cyber Wellness nebenbei auch, die 15% zu finden, die aber Menschen lieben, ihre Kunden lieben und wo du auch wirklich weißt, die können sich überall wieder melden, ja? Also auch da ist wieder Beziehung, ja? Also ich habe ein belastbares Netzwerk mir aufgebaut, weil ich auch gesagt habe, wenn eine Lösung nicht gepasst hat. Ich habe ja geholfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Das, finde ich, beschreibt Sales gut, ja? Eine gute Entscheidung. Und die kann auch immer bedeuten, dass man selber gerade nicht der passende Partner ist. Und wenn Menschen wiederholt diese Erfolge haben, ist das schon ein guter Indikator, dass sie es wahrscheinlich nicht ganz verkehrt machen. Und dann ist es aber natürlich, genau wie du sagst, können wir auch Junioren nicht ausklammern oder jemanden, der vielleicht das erste Mal angefangen hat, da reinzukommen, die auch wieder zu befähigen, ja, und zu unterstützen, zu sagen so, wir machen jetzt daraus aber eine Position, die bedeutet, dass Entscheidungsträger sehr gerne mit dir gesprochen haben, dass sie einen Mehrwert hatten, dass sie eine coole Idee mitbekommen haben. Und das können ja auch Fachfremde, wenn du fleißig bist und vorher informierst und vielleicht war dein Gesprächspartner gerade in einem Zeitungsartikel oder in einem Podcast oder du hast dir die Ziele des Unternehmens angeschaut oder dich mit der Position selber beschäftigt. Ja, also da gibt es ja ganz viele Anknüpfungspunkte, wo ich am Anfang schon signalisieren kann, ich interessiere mich für dich. Ne? So, und ich würde behaupten, LinkedIn, habe ich jetzt auch gerade wieder gehört, boah, ich habe keinen Bock mehr auf die LinkedIn-Nachrichten und das nervt und ich werde dazu geballert und so weiter. Aber ich sag dir, die Person, also ist bei mir auch so, die mir geschrieben hat, Mensch, in der Folge, ich habe hier Research gemacht, ihr macht das und das. Das finde ich, da könnte es eine Synergie geben. Ich hatte die Idee im Kopf. Wollen wir mal sprechen? Das schaue ich mir schon mal an. Aber einfach nur die gleiche Nachricht, ne, die jeder kriegt und dann noch am besten immer an Herrn Pfleger. Das ist auch gern gesehen. Das kriege ich auch regelmäßig.
Bei mir ist es Klaus Meitsch, von daher alles gut.
Ja. So geil. So, dann sage ich auch. Nee, und also und ich würde immer den Anspruch haben, auch an meine Leute, dass solche Dinge einfach nicht passieren, ja. Also du hast einfach die Pflicht, dich vorher mit der Person auch zu beschäftigen, ja, und nicht einfach nur voll zu müllen. Das trifft es vielleicht ganz gut, ja, mit irgendwas. Ja. Und Statistik wins, das wird kommen natürlich und sagen, hey, wenn du nie sichtbar bist, das kann manchmal auch ein Standard sein. Das stimmt, dem kann ich nicht widersprechen, wenn ich zum Beispiel gerade eine Webseite bauen muss und ich kriege genau jetzt eine allgemeine Nachricht von jemandem, die automatisiert rausgeschickt wurde mit, hey, wir bauen dir kostengünstig eine qualitativ hohe Webseite und dein Nutzen ist, du wirst von deinen Kunden, du hast einfach mehr Kundenbindung, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus da, dass ich jetzt reagiere, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, ja, darüber. Das heißt, das kannst du auch nicht pauschalisieren. Manchmal musst du das auch machen, um vielleicht auch für ein bisschen Verständnis zu sorgen, weil wisst ihr, ihr alle, die wir alle Vertrieb auch oft hassen und auch nicht zu Unrecht, muss aber gleichzeitig immer wieder sehen, dass wenn der Job nicht gemacht wird, alle anderen Jobs aber gar nicht bestehen würden. Und das, finde ich, ist immer wieder eine wichtige Erkenntnis, auch wenn wir teilweise sehr entwertend kommunizieren, ne, über Sales-Leute, weil da liegt, wenn wir ehrlich sind, mit einer der größten Verantwortungen. Wenn das nicht funktioniert, dann kann da die tollste Lösung sein, das tollste Team stehen, die es nur verdient haben, wirklich beim Kunden im Einsatz zu sein. Aber wenn ich von vornherein sage, nee, die Vertriebler alle, die hasse ich alle und damit ja auch meine eigenen sozusagen, sagen, das sind ja eh nur Idioten, dann wird es schwer mit den Jobs.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich einfach so, dass ich glaube, in jeder Branche-Rolle hast du halt so deine faulen Äpfel. Und du prägst halt dann irgendwie ein Image und oft so als Mensch fokussiert man sich immer so auf dieses Negative. Wir wissen ja auch, dass es positive Beispiele gibt, wo tatsächlich sowas halt auch funktioniert. Und wie gesagt, letztendlich, wir haben es ja schon gesagt, es steht und fällt mit dem Vertrauen und dann Menschlichkeit. Ich wurde irgendwie oft immer gefragt, oh, ich habe einen Termin mit dem CISO, wie bereite ich mich denn jetzt besonders vor? Es gibt keine besondere Vorbereitung. Wenn du die Rolle verstehst und du weißt, was im Grunde genommen diese Rolle als Aufgabengebiet hat, dann adaptier das und geh ganz normal mit dem um und versuch nicht irgendwie hochgestochen und ultrakomplex zu machen. Hat wenig Zeit, wissen das, also fokussier das, bring es auf den Punkt, sei freundlich, sei empathisch und wenn du merkst, dass es keinen Sinn macht, dann hör auf und bedank dich und vielleicht gibt es ja wieder beim nächsten Mal einen anderen Ansatz. Ja. Und wir kennen es ja jeder aus dem persönlichen Umfeld. Was sind denn so diese Leute, mit denen wir gerne Geschäft machen oder wo wir gerne hingehen? Wir haben ja in der Vorbereitung immer drüber gewitzelt, den Friseur. Und ich finde das nach wie vor ein gutes Beispiel, weil das ist jemand, ich wechsle nicht dauernd den Friseur, sondern wenn ich einen gefunden habe, der auf mich zugeht, der mir Tipps gibt, dem ich irgendwie das Vertrauen habe und wir wissen alle, bei den Friseuren, da werden oft persönliche Sachen ausgetauscht, die man mit Freunden vielleicht nicht mal teilt, weil es eben diese Vertrauensbeziehung hat. Und auch wenn irgendein anderer Friseur 10 Euro, 20 Euro günstiger ist, werde ich trotzdem zu meinem gehen, weil ich weiß, dass er kennt mich, er weiß, wer ich bin und was ich mag, was ich nicht mag und ich vertraue ihm und er vertraut mir. Dadurch entstehen diese langfristigen Bindungen und glaube ich, das ist etwas, wo es exemplarisch wirklich gut laufen kann. Weil tatsächlich das auf einer anderen Ebene halt läuft.
Und ich habe noch eine so lustige Anekdote. Ich weiß noch wie heute, ein sehr guter Freund von mir, der kam jedes Mal, das ist tatsächlich dann, wenn nur Beziehung eben auch nicht reicht, der kam immer wieder und hatte, also schon ehrlicherweise, eine richtig beschissene Haarschnitte, ja. War auch nie glücklich. Also meint immer, ist nicht gut geworden. Ich so, warum, Herrgott, wechselst du nicht deinen Friseur? Ja, das jedes Mal meckerst du, dass es scheiße geworden ist. Ja, aber das mit dem kann ich über alles reden. Und ich gehe trotzdem hin, weil das einfach, ich fühle mich da so wohl. Also ja, die Frisur wird nicht ideal, aber ich habe da immer eine halbe Stunde
eine schöne Zeit gehabt.
Gute Zeit. Und deshalb, ich kann da nicht wechseln. Und da musste ich immer wieder so lachen, weil jedes Mal, oh, ist so scheiße geworden. Das geht eigentlich auch nicht. Also so sollte es auch nicht sein. Aber daran siehst du, wie fundamental Vertrauen und Beziehung ist. Ja? Also wie fundamental wichtig. Also, dass du miteinander arbeiten kannst, ja. Und wenn ich da einfach nur hinkomme, meine Agenda, wenn der mit dem kein Wort reden würde und sagen würde, so, jetzt muss ich hier aber statt 30 Minuten, mache ich nur 10 Minuten und hier interessiert mich immer noch ein Scheiß für die Frisur, die der eigentlich haben will, dann wäre der nie wiedergekommen, ja. Also, es ist immer die Foundation, so. Aber wir wollen natürlich die auch noch eine tolle Frisur machen, ne? Also,
ja, Idealfall hast du beides dann.
Oder genau. Zuerst.
Okay, eine andere Branche zu erwähnen ist tatsächlich die Medizin.
Ja.
Also meine Eltern, Generation geschuldet wahrscheinlich auch, sind Jahr und Tag immer zum gleichen Hausarzt gegangen. Und das ist von außen betrachtet nicht wirklich gut behandelt. Also weil du hast immer die gleichen Medikamente gehabt, egal ob du irgendwie Grippe hast, ob du Magenschmerzen hast oder den Bein gebrochen hat. Es gab immer ACC akut. Warum auch immer? Wahrscheinlich, weil es gut auf der Rechnung dann irgendwie ausgeschaut hat. Aber gerade in Richtung Vertrieb, und weiß ich jetzt gerade aus dem aktuellen Anlass, sind ich nenne es jetzt mal die Individuen, die am Frontdesk des Arztes arbeiten. Und die sind eigentlich da, ich finde, das ist so Verkauf, das ist Pre-Sales, wenn ich da irgendwie hingehe und versuche, mir einen Termin auszumachen oder sonst irgendwas, wenn die unfreundlich sind, was ich jetzt mal behaupten würde, sind irgendwie 90% der Fälle, sind das so wie die Türsteher von der Disco, die dich einfach nur ganz schräg angucken und eigentlich gar nicht, du störst sie anscheinend gerade. Also das ist zumindest mal der Eindruck, den er weckt. Das kann der beste Arzt sein, er kann der renommierteste Arzt sein. Das ist das Image, was bleibt. Aber sage, ich rufe da nicht mehr an, da gehe ich nicht hin, da gehe ich lieber zu irgendeinem anderen Arzt, weil ich tue mir das nicht an, um mich da irgendwie minderwertig abstempeln zu lassen, nur weil ich gerade irgendwie gestört habe. Und eigentlich wollte ich nur einen Termin und eigentlich wollte ich denen ja auch nur Geld bringen, weil letztendlich ist das ja nichts anderes.
Voll. Und das Beispiel wiederum, auf Security, mega. Mitarbeiter X klickt auf eine E-Mail und kriegt als Feedback aus seiner Security-Service-Abteilung subtil ein, so ist eh der dümmste User, die haben hier wieder geklickt, Blaming, Vorwürfe. Oder ob ich jetzt anfange, mich des Problems anzunehmen, sagen, ey, weißt du was, ich verstehe dich, das ist ein richtig doofes Gefühl und wir sorgen jetzt zusammen dafür, dass das nicht wieder passiert. Für alle und für dich auch nicht. Und das ist der Unterschied, ja. So, also, und du kannst es anwenden auf alles und deshalb finde ich, ist Sales ein Thema und da ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort, was uns wie Security alle angeht. Wir sollten uns die Mühe machen, weil auch ein guter Verkäufer findet nämlich auch raus, wenn etwas nicht passt, und qualifiziert auch raus, ja, und sagt hier, das ist an der Stelle nein, das bildet Vertrauen. Und in allen von uns stecken Verkäufer und wir können einfach mal überlegen, dass wir versuchen, diesen Job aber eben gut zu machen, ne? Und ja, ich glaube, das ist vielleicht so ein ganz schönes Schlusswort.
Vertrauen, Respekt und eine ganz kleine Prise Empathie kann auch nicht schaden. Und
eine größere Prise.
Man arbeitet mit Menschen, egal in welcher Rolle, wer man ist, was man verkauft, an wen man es verkauft. Man arbeitet mit Menschen und das ist etwas, was wir sehen Leute manchmal einfach nur als Identität, irgendwie als Rolle und nicht als Person, die Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen hat. Und das nur um das geht eigentlich.
Stimmt. Dann sind wir jetzt beim echten guten Schlusswort. Geschäfte werden immer, wurden schon immer und werden auch immer unter Menschen gemacht.
So belassen wir das jetzt.
So belassen wir das. Lieber Nermin, es war mir eine Freude. Vielen Dank. Vielleicht noch für die Hörer, die in Unternehmen arbeiten. Wir sind auch bei der ITSA. Am Stand von unserem Partner Hoxan liegen auch einige Flyer rum. Da zu unserem Podcast und was wir da so machen. Und falls ihr Lust habt, uns da irgendwie zu treffen, schreibt uns eine Nachricht. Also habt einen tollen Tag.
Bis dahin.
Tschüss.